Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Eine Frage in die Runde, in den Raum. Kennt ihr das vielleicht auch, dass ihr jemanden reden hört über irgendeinen Trend, einen Hype und euch dann denkt, also eigentlich gab es das immer schon, wir haben das früher nur anders genannt. Da gibt es ganz viele Beispiele, eins mal so aus meinem Leben, wenn ich zu meinen Kindern, die gehören zur Gen Z, sage, zieht sich jetzt bitte im Zwiebellook an, weil es ist genau richtig für die Jahreszeit, also mehrere Schichten, dass man sie nach und nach ausziehen kann, wenn es warm wird. Dann verdrehen die ihre Augen, wie es, glaube ich, nur Teenager verdrehen können. Eben diese Kinder oder Jugendliche eigentlich reden aber ein paar Momente später über Layering, der letzte Schrei. Einfach mehrere Schichten übereinander anziehen. Und wenn man dann quasi Heilkräuter anbietet, ja, finden die das auch nicht so cool, aber man muss nur Superfood dazu sagen, dann kommt es gut an. Bewegung im Alltag nennt man jetzt Functional Fitness und Secondhand kommt jetzt auch nicht bei jedem an, nennt sie es einfach Pre-Loved oder Vintage, total cool. Und ähnlich ist es auch mit Longevity. Darüber redet jetzt absolut jeder. Biohacking. Was können wir tun, damit wir möglichst lange gesund sind? Und wenn man sich dann einmal mit Ayurveda beschäftigt, das habe ich natürlich zur Vorbereitung aufs Interview, dann denkt man sich irgendwann, naja, Moment, die haben das in Indien schon vor 3000 oder sogar 5000 Jahren gewusst. Bei Ayurveda kann man quasi übersetzen als das Wissen des Lebens oder die Wissenschaft über das lange Leben. Aber dazu können unsere Gäste natürlich sehr viel mehr sagen. Dr. Wolfgang Schachinger, Allgemeinmediziner, Ayurveda-Arzt und einer der Pioniere der ayurvedischen Medizin in Europa. Und gemeinsam mit seiner Tochter Jana sorgt er im Home of Ayurveda Soma Med in Gepoltskirchen dafür, dass Menschen wieder in ihre Vitalität kommen, in ihre innere Mitte oder zu ihrer inneren Mitte finden und zu mehr Lebensfreude. Und genau darüber sprechen wir heute, wie das gelingen kann. Liebe Jana, lieber Wolfgang, herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast.
Danke für die Einladung.
Wir wollen euch zuerst mal gut kennenlernen und deshalb machen wir einen kleinen Gesundheitscheck. Das ist ja so üblich in einer Ordination,
absolut,
oder?
Ja.
Der Health Check.
Jana, ich fange mit dir an. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet?
Grundsätzlich gut. Tatsächlich heute ein bisschen müde. Ich war die letzten 2 Tage auf Fortbildung. Gestern am Abend waren wir dann nur beim Kabarett Gerhard Polt, der war in Ried. Und das schlaucht dann schon auch ein bisschen. Aber ich bin dann trotzdem ganz gut auch in den Tag gestartet. Ein bisschen eine Morgenroutine, die war halt ein bisschen kürzer wie normalerweise. Und habe mich schon auf den heutigen Tag auch gefreut.
Über die Morgenroutine sprechen wir später noch. Wolfgang, was war heute dein erster Gedanke am Morgen? Erinnerst du dich?
Ich bin sehr früh wach geworden. Da habe ich gedacht, super, habe ich viel Zeit für meine Yoga-Übungen.
Man kann immer das Positive sehen,
genau.
Oder? Jana, was hat dein Papa in der Kindheit oft zu dir gesagt? Gibt es da irgendwas, was dir da jetzt in Erinnerung ist?
Ich weiß nicht, du, glaube ich, hast ja auch schon einmal eine Pulsdiagnose bekommen. Mir hat das als Kind schon sehr fasziniert. Dann immer, Papa, kannst du meinen Puls fühlen? Und er hat als Kind immer dann drauf gesagt, also deine 3 Doshas, die sind alle so im Gleichgewicht, ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Und mir hat das als Kind so, ich wollte einfach eine Antwort haben. Gibt es nicht irgendeins?
Hat sich das jetzt schon geändert oder sind die immer noch so ausgeglichen?
Heute sind sie sehr gut.
Das sind jetzt eigentlich sehr persönliche Daten, oder?
Ja.
Mhm. Okay.
Darf man schon ein bisschen ausplaudern.
Wolfgang, wann hast du denn so das erste Mal gemerkt, dass auch die Jana quasi in der Gesundheitsbranche ihre Berufung findet?
Also das geht wirklich auf ihr erstes Lebensjahr zurück. Wir hatten immer wieder Gäste aus Indien, Ayurveda-Ärzte, die bei uns im Haus waren. Und einen von denen, die liebte sie besonders, von dem ließ sie sich spazieren tragen. Und sie hat immer als kleines Kind die ayurvedischen Kräutertabletten, die alle anderen Menschen mit Verachtung schlucken, weil sie bitter sind, hat sie gelutscht mit viel Genuss. Und da habe ich gewusst, da wird was draus.
Da war es klar. Jana, was hat dich dein Papa gelehrt, was du in keinem Studium lernen könntest?
Jetzt würde ich fast sagen, es sind zwei Sachen. Das eine, dass er mir gelehrt hat, dass man Menschen sehr individuell sehen muss oder sehen darf und auch jeden da abholen muss, wo er oder sie gerade auch steht. Also es gibt zwar vielleicht irgendwie Prinzipien oder Ideen oder auch Therapievorschläge oder das ideale ayurvedische Leben, und trotzdem muss man jedem das geben, was er auch gerade annehmen kann. Und das andere ist, mit Geboldskirchen, also Home of Ayurveda Soma Med, dem Haus, hat er sich ja relativ spät einen Lebenstraum erfüllt, also mit knapp 70. Und ich finde, das ist irgendwie schon auch sowas, wenn man wirklich Träume hat. Natürlich müssen Rahmenbedingungen auch passen, aber das Alter muss nicht unbedingt einer dieser Rahmenbedingungen sein.
Also wenn wir uns heute irgendwas mitnehmen können, dann auf jeden Fall schon mal diese Erkenntnis, es ist nie zu spät, oder?
Ja, voll.
Voll schön. Wolfgang, gibt es eigentlich irgendwas, worin ihr beide euch nicht so ganz einig seid?
Ja, es gibt schon immer wieder Diskussionen über Vorgangsweisen, über Ideen. Ich presche gern vor. Und Jana hat dann nicht nur eine Ayurveda-Ausbildung, sondern sie hat Wirtschaft studiert. Die sagt, na, da müssen wir erst mal rechnen.
Das passt gut zusammen, oder?
Ja, eigentlich funktioniert es gut, ja.
Und auch beim Zeitlichen haben wir messen mit anderen Uhren.
Okay.
Meistens.
Und jetzt noch eine Frage an euch beide. Wenn ihr eine Gesundheitsmaßnahme weltweit verpflichtend machen könntet, welche wäre das?
Ich glaube, es wäre, dass man regelmäßig detoxt. Das Detoxen hat einfach so einen großen Einfluss auf das ganze Leben. Man hat einen klareren Geist, man spürt, was einem gut tut, was einem nicht gut tut. Man bekommt auch eine gewisse Leichtigkeit in sein Leben. Man bewegt sich gerne, lieber. Man spürt einfach, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und ich glaube, dass das sehr wesentlich ist.
Ja, und auf der mentalen Seite, Detoxen heißt Meditation. Ich würde das jedem Menschen empfehlen. Ich selber übe seit über 50 Jahren transzendentale Meditation und das ist so ein Riesenbonus fürs Leben, diese Regeneration und diese Kombination, was Jana sagt, das physische, körperliche Detoxen über Ernährung und Entschlackung und in Zusammenhang mit Meditation und innerer Ruhe, das ist eigentlich etwas, was enorm gesundheitsfördernd ist.
Gut, dass du das erwähnst jetzt, weil genau heute, am 12. März, ist bei uns im Mach es Gesund Podcast eine Folge zum Thema transzendentale Meditation erschienen. Also jeder, der da mal ein bisschen eintauchen möchte, bitte gerne reinhören. Ja, also ihr habt jetzt schon einiges angesprochen, was wir selber in der Hand haben, mit was unsere Gesundheit betrifft. Detox, Stressreduktion, Achtsamkeit, den Körper als gesamtes System verstehen, Intervallfasten. Das sind quasi so die großen Longevity-Themen, die heute diskutiert werden. Ayurveda weiß es eigentlich schon lange. Warum glaubt sie denn, wird es gerade jetzt so wiederentdeckt?
Also es ist so, dass die Prinzipien des Ayurveda zeitlos sind. Und viele Biohacks, die heute entdeckt werden, sind eigentlich wissenschaftliche Bestätigungen von dem, was in den klassischen Texten vor 5000 Jahren geschrieben worden ist. Das ist erstaunlich. Das geht vom Morgenspaziergang übers Nasenatmen und Öl ziehen morgens bis zu Ernährungslehre und so weiter, wo die ayurvedische Ernährungslehre vielen modernen Ernährungslehren eigentlich voraus ist. Und so wie du ganz in der Einleitung gesagt hast, das Gute ist eigentlich immer da und jeder hat es tief drinnen. Und Ayurveda ist sowas wie die Wiederentdeckung des Guten. Und jeder Mensch kann das irgendwie reflektieren. Ich habe ja auch, bevor ich mit Ayurveda mich näher befasst habe, mich mit Homöopathie und verschiedenen anderen Naturheilverfahren beschäftigt. Aber da im Ayurveda ist die Systematik so großartig und es ist so verständlich alles, so logisch alles aufgebaut. Das hat mich fasziniert.
Ich glaube, dass es auch vor allem deswegen so aktuell ist, weil manche Menschen auch irgendwie einen gewissen Leidensdruck auch haben. Es gibt extremes Überangebot an Ernährung, es gibt einen krassen Bewegungsmangel generell in der Gesellschaft und ich glaube, dass das schon auch dazu führt, dass das Thema irgendwie auch jetzt wieder aufpoppt.
Jetzt schaue ich ein bisschen auf euren Armen und Händen. Jana, trackst du eigentlich irgendwie deinen Schlaf? Ist das so ein Ring? Ja, bei dir auch.
Ja, okay, wir also sind schon öfter gefragt worden, ob wir einen Familienring haben. Nein, es ist so ein Aura-Ring, also so ein Biohacking-Ring.
Das heißt, genau. Es gibt jetzt nicht aus dem Ayurveda irgendwelche Mittel, wo man das selber erkennen kann, wie gut der Schlaf ist oder wie es gerade so um das Wohlbefinden steht, sondern man nutzt auch da solche modernen Hilfsmittel.
Es gibt es schon im Ayurveda. Man kann auch selbst Puls fühlen. Man kann einfach, wenn man gut in seiner Mitte ist, spürt man ja auch, habe ich gut geschlafen, was tut mir gut, etc. Ich finde es einfach extrem spannend, weil ich finde, dass dieser Ring, ich habe ihn jetzt doch schon, ich glaube, 2 Jahre oder so, oder 3 Jahre, ich weiß es gar nicht genau, der bestätigt mir eigentlich täglich das, was ich aus dem Ayurveda kenne, aus dem Ayurveda lebe. Und natürlich sowas auch wie Selbstpuls fühlen oder Achtsamkeitsübungen, die bringen einem auch dazu. Ich finde es trotzdem auch ganz cool, das schwarz auf weiß in einer App zu sehen.
Darf ich da noch was dazu sagen? Also das ist ja eigentlich etwas, was wir in unserer Praxis und im Home of Ayurveda Somamed machen, dass wir den Ayurveda, das ist sozusagen das Grundgerüst, die Basis, aber wir wenden auch moderne Medizin an. Wir schauen das Blut an, das EKG und so weiter. Und das sind auch moderne Messinstrumente, mit denen wir den Zustand überprüfen, genauso wie eben mit der Pulsdiagnose. Und es gibt ein wunderbares Mosaik zusammen.
Und genau, wenn ich das richtig verstehe, darum geht es ja, dass wir rechtzeitig erkennen, ob vielleicht irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät. Weil so rein aus der modernen Medizin sagt man ja, wenn man keine Krankheit diagnostiziert bekommen hat, ist man grundsätzlich mal gesund. Im Ayurveda beginnt es aber schon viel früher. Ihr schaut, ist da was aus dem Gleichgewicht? Da kommt die berühmte Pulsdiagnose ins Spiel. Darüber haben wir in der Podcast-Folge am 5. März gesprochen, dass du das gut erklärt. Wie kann man denn aber auch selber vielleicht spüren oder erkennen, dass dieses Gleichgewicht vielleicht nicht mehr so vorhanden ist und eben dadurch vielleicht irgendwann eine Krankheit entstehen könnte?
Ich glaube, dass wir das viele Menschen spüren. Es gibt ja viele, die sagen, boah, ich schlafe nicht gut, ich bin irgendwie dauernd gestresst. Ich glaube, dass es weniger darum geht, dass die Leute nicht spüren, sondern dass sie nicht genau wissen, wie sie es einordnen können und was sie anders machen können. Ich glaube, dass das eher das Thema ist, weil es gibt ja, also die meisten brauchen nicht einen Ring dazu, dass sie wissen, ich habe Stress, sondern die merken das ja. Aber dann die Gegenmaßnahmen oder was kann ich machen? Ein Urlaub, ja natürlich, aber ich brauche Micro-Steps im Leben, die ich verändern kann, im Alltag. Und ich brauche auch mal einen Urlaub, aber ich muss so täglich Kleinigkeiten verändern, damit ich mit dem besser umgehen kann.
Sonst kommen ganz viele Menschen in die Praxis, die sagen, Herr Doktor, ich fühle mich nicht gut. War bei der Vorsorgeuntersuchung, der Arzt hat gesagt, alles in Ordnung. Was sagen Sie? Ja, und dann fühle ich den Puls und sage, naja, da ist eben die Unruhe, mentale Unruhe, der Magen, ist vielleicht die Verdauungskraft nicht so ganz in Ordnung. Das sind Dinge, die man da feststellen kann, die sind viel subtiler, als man das vielleicht mit den Leberwerten oder mit dem Cholesterinspiegel eben ausdrücken kann. Und wir machen dann auch noch zusätzliche Blutwerte über die Vitalstoffe und da kann man dann schon ein gutes Bild geben und viele Vorsorgemaßnahmen treffen.
Du hast jetzt schon diese Micro-Steps angesprochen, weil klar, dieses Gleichgewicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, liege in der Hängematte irgendwo am Strand, da habe ich dieses Gleichgewicht. Der Alltag schaut ein bisschen anders aus. Ist denn das in unserer heutigen, schnelllebigen und eben doch auch sehr hektischen Zeit überhaupt möglich, dass wir so ein Gleichgewicht haben?
Ich glaube, man muss sich einfach Inseln schaffen. Und der Papa sagt schon oft so, wie es im Inneren ist, ist es auch im Äußeren. Und wenn ich im Inneren irgendwie schaffe, mir Ruheinseln zu, oder es geht ja auch nicht nur um die Ruheinseln, es fängt ja irgendwie schon auch damit an, was kann ich machen, damit es mir besser geht. Im Ayurveda wird zum Beispiel empfohlen, Ernährung ist ein riesiger Punkt, dass ich regelmäßige Mahlzeiten mache, dass ich Zwischenmahlzeiten weglasse, dass ich mittags die Hauptmahlzeit mache. Und
ich außer glaub, heute.
Außer heute. Es gibt essen. Feste, man muss immer
das
wieder.
Wir heute.
Genau. Und ich glaube, dass es da voll wichtig ist, dass man sich ein paar Punkte raussucht. Und natürlich, wir leben in einer irrsinnig schnelllebigen Zeit mit auch viel Leistungsdruck. Ich finde ja das Biohacking irgendwie auch interessant, weil das ist ja auch irgendwie ein Leistungsdruck, sich selbst wieder zu optimieren, besser zu werden, besser zu funktionieren. Also da ist ja auch eine gewisse Ambivalenz mit drinnen. Aber ich glaube, dass schon möglich ist, auch in unserer schnelllebigen Zeit das gut hinzukriegen. Wenn man kleine Werkzeuge hat und Sachen findet, die, wo man auch merkt, dass sie einem gut tun und Spaß machen und dann auch beibehalten kann.
Welche dieser Werkzeuge wendet ihr denn selber an im Alltag?
Du darfst mal anfangen.
Also mein Anker zur Ruhe ist, wie ich schon gesagt habe, die Meditation. Ich mache das seit über 50 Jahren jeden Tag, habe noch keinen Tag ausgelassen. Und die klassischen Texte der Ayurveda-Medizin und der vedischen Literatur, die gehen davon aus, dass in jedem Menschen so dieser Bereich von Ruhe und von Vollkommenheit drinnen ist. Wir sind nur so stark nach außen gerichtet und lassen uns da mitziehen von diesem Sog nach außen und kommen dadurch ins Ungleichgewicht. Und das ist das, was man im Ayurveda als Pragyaparad oder Denkfehler bezeichnet. Wir glauben immer, das muss ich tun und das muss ich tun, um das und das zu erreichen. Aber in Wirklichkeit bräuchten wir nur innerlich ruhiger werden und viele Dinge lösen sich von selber. Und das ist schon eine große Hilfe und schafft viel Balance. Also das ist jetzt eine Sache, die ich mache, was ich sehr konsequent mache, ist keine Zwischenmahlzeiten, mich jeden Tag zu bewegen, ausreichend Schlaf und das sind einmal die Basisdinge. Ich nehme auch immer irgendwelche Kräuterpräparate, sogenannte Rasayanas ein und auch einige Vitamine, um die Vitalität zu unterstützen.
Und Jana, du hast vorher schon von deiner Morgenroutine gesprochen. Wie schaut denn die normalerweise aus, wenn sie ein bisschen länger ist als heute?
Die ist variabel. In den klassischen Texten ist ja die Morgenroutine als irrsinnig lang beschrieben. Also da kann man Stunden damit verbringen. Das habe ich im Alltag nicht, muss ich sagen. Am Wochenende vielleicht ab und zu. Aber ich stehe auf, mache gleich die Morgenhygiene. Da gehört auch dazu, die Zunge zu reinigen, Öl zu ziehen, dann Bewegung irgendwie mit reinbringen. Am Wochenende ist es öfter, dass ich einfach zum Bäcker spazieren gehe. Dann ist das meine Bewegung am Morgen vorm Frühstück. Es gibt unterschiedliche Sachen. Ab und zu schreibe ich mir dann auch Sachen auf, die mir für den Tag wichtig sind. Das mache ich aber fast noch lieber am Abend, damit ich die Gedanken niedergeschrieben habe, bevor ich ins Bett gehe. Und je nach Zeit ist sie unterschiedlich lang.
Und ich habe es vorher schon sowohl die Ernährung als auch das Thema Detox angesprochen. Und jetzt ist Detox ja auch so ein großer Trend. Man spricht von Detox-Tees, Saftkuren, 5-Tage-Programme. Was ist denn Detox aus ayurvedischer Sicht?
Also Detox spielt im Ayurveda eine ganz große Rolle. Es gibt 3 große Therapierichtungen. Die eine ist die Gesundheit gesunder Menschen zu stärken durch Lebensstilmaßnahmen und Heilkräuter. Das zweite ist, wenn jemand Beschwerden hat, dass man eben etwas gibt, um die Beschwerden zu lindern. Und das dritte ist, nennt man Schodana-Therapie oder Ausleitungstherapie oder Reinigungstherapie, um krankmachende Substanzen aus dem Körper rauszubringen. Und die Meisterklasse sozusagen der Schodana-Therapie ist Panchakarma, die 5 Ausleitungstherapien. Und da gehört es einfach dazu, den Körper zu entschlacken. Das wird immer wieder, gibt es noch immer Ärzte, die sagen, Schlacken gibt es nicht, aber der Nobelpreis 2016 ist dem Professor Osomi gegeben worden, der hat gesagt, ja, in jeder Zelle entsteht Müll und wir brauchen die sogenannte Autophagie, um diesen Müll rauszuwerfen und unseren Körper zu verjüngen und zu regenerieren. Und das macht der Ayurveda schon seit Jahrtausenden und da gibt es unglaublich ausgefeilte Techniken und die verwenden wir eben in unserem Home of Ayurveda, vor allem für unsere stationären Patienten. Aber das Besondere ist, dass wir, das ist ja etwas, was Geld kostet und was sich nicht jeder leisten kann, wir bieten Detox-Kuren an, die man auch zu Hause machen kann, und so dass wirklich jeder Mensch detoxen kann, und haben ein System entwickelt mit Heilkräuterpaketen und Videobegleitung, sodass man sich den Arzt nach Hause holen kann und wirklich sehr begleitet und unterstützt das zu Hause machen kann.
Ich glaube, da in dem Zusammenhang muss man schon auch nochmal über den Begriff Ama sprechen. Die Frage war ja, was ist Detox aus ayurvedischer Sicht? Im Sanskrit gibt es den Begriff Ama, das heißt wörtlich übersetzt das Unverdaute, das heißt, es sind eben diese Stoffwechselprodukte, die durch unsere Ernährung, durch unseren Lebensstil etc. sich ablegen und die gehören regelmäßig ausgeleitet. Und das extrem Spannende ist, dass da im Ayurveda nicht nur vom körperlichen Ama die Rede ist, sondern auch vom geistigen Ama. Das heißt, schlechte Gedanken, trüber Geist, auch das gehört zu einer Detox dazu. Und das finde ich ist das, was schon der Ayurveda anders sieht, wie ihr Saftkur. Bei einer Saftkur habe ich noch nie gehört, das mache ich, damit ich mein emotionales Ama irgendwie auch beseitigen kann. Und das macht es einfach total spannend und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen. So, boah, es geht mir gedanklich viel besser. Ich fühle mich einfach rundherum, Geist, Körper gehört zusammen, ich fühle mich rundherum viel besser.
Und ihr habt diese Online-Webinare, also da gibt es ja so Themen wie Mindful Eating auch. Das heißt, es erklärt schon ein bisschen, es geht auch darum, bewusster essen zu lernen, oder? Verstehe ich das richtig?
Genau. Also es gibt ja heute viele Menschen, die zu viel oder zu wenig Gewicht haben, die das Gefühl haben, ja, essen, das mache ich zwar jeden Tag, aber mache ich es richtig? Und das ist eine 2,5-wöchige Kur, die wir online begleiten mit Heilkräutern, und da geht es darum, das richtige Essverhalten zu lernen, zu spüren, was tut mir gut, die Sättigung zu erreichen, das Hungergefühl zu spüren und das ohne Spritze.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Das finde ich ist was total Spannendes, wenn man so fragt, oder ich frage auch Sie, wer war zuletzt richtig hungrig? Was ist Hunger? Wie spüre ich Hunger? Das ist, was glaube ich, in unserer Gesellschaft, es gibt natürlich die Leute, also keine Frage, ich sage jetzt nicht, dass es keiner spürt, aber das ist schon was, was viele lernen müssen. Wie spüre ich überhaupt Hunger? Und was ist der Unterschied zwischen Lust und Hunger?
Und Appetit und Hunger.
Aber jetzt, egal ob es Lust ist oder Appetit, jetzt kommt dann bald die Hauptspeise. Und da können wir auch dieses bewusste Genießen natürlich üben.
Auf jeden Fall.
Es gibt einen Ofensüßkartoffel mit geschmortem Gemüse, Kurkuma-Hummus und Kichererbsen-Crunch. Und wer möchte, hat sich auch eine gegrillte Lachsforelle dazu bestellt. Jetzt aber vorweg die Frage an euch, ist das quasi ein gutes Beispiel für die ayurvedische Küche?
Ja, würde ich schon sagen. Der Ayurveda wird es mittags empfehlen und nicht am Abend, aber es gibt Ausnahmen und es soll Ausnahmen geben und es sollen die Feste gefeiert werden, wie sie fallen, und ich denke, da ist heute der perfekte Anlass dazu.
Und weil du sagst, eigentlich mittags und nicht abends, was wäre abends so das ideale Abendessen?
Da wären wir schon fertig mit der Suppe.
Oh, oh je. Okay, verstehe. Also zum Glück sind wir noch nicht fertig.
Genau, genau.
Jetzt kommt eben der Hauptgang. Ja.
Aber dann, darf ich da noch was dazu sagen?
Ja, bitte, gerne.
Also worauf es ankommt, das ist, dass in jeder Mahlzeit möglichst viele Geschmacksrichtungen und Qualitäten enthalten sind, um das Essen auch vollständig zu machen. Das heißt, der Ayurveda unterscheidet 6 Geschmacksrichtungen: süß, sauer, salzig, scharf, bitter und herb. Und das war ja schon in der Suppe sehr gut. Da war die Zitrone drinnen, sauer, da war Salz drinnen, dann die Linsen haben süßen Geschmack, aber auch etwas herben Geschmack, dann waren noch Gewürze drinnen,
die
grünen Kräuter, die bitter sind, und der Kreuzkümmel, der scharf und bitter ist. Also wir haben alle 6 Geschmacksrichtungen schon in der Suppe gehabt.
Und das soll man grundsätzlich bei jedem Gericht schaffen?
Das wäre ideal.
Bei jeder Mahlzeit.
Alle 6 Geschmacksrichtungen. Ausnahme ist, wenn man Milch trinkt, dann soll man nur süß nehmen, aber wenn keine Milch dabei ist, sollten es alle 6 Geschmacksrichtungen sein.
Das Süße kommt auf jeden Fall heute noch, es ist auch ein Dessert geplant. Ja. Aber jetzt eben gibt es vorweg einmal den Hauptgang. Wir kommen dann danach wieder für den zweiten Teil des Interviews. Und genau, aber jetzt vorweg einmal das Essen genießen. Weil gibt es nicht auch so diesen Spruch im Ayurveda, da heißt es nicht, du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdaust?
Das ist richtig, ja. Bist, was du verdaust. Ist ganz wichtig, und es geht nicht nur um das, was wir essen, sondern vor allem auch, wie wir essen und wann wir essen, spielt eine ganz große Rolle.
Und da spielt es auch eine große Rolle, ob ich mich wohlfühle oder in der Gesellschaft.
Absolut.
Und ich hoffe, ihr fühlt sich alle wohl auf euren Tischen und könnt es jetzt richtig genießen. Danke mal fürs Zuhören, ihr wart wirklich super leise. Ich habe zwischenzeitlich mal geschaut, ob nur alle da sind. Zum Glück ja. Und wir kommen dann wieder nach dem Hauptgang. Danke euch auch.
Danke dir, Susanne.
Jetzt mal vorweg an euch die Frage, wer sich jetzt denkt, wow, das hat richtig gut geschmeckt. Wie kann ich denn das zu Hause machen? Also könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben, wie startet man denn selber mit der ayurvedischen Küche?
Also einfach mutig sein. Du hast es ja vorher schon gesagt, die 6 Geschmacksrichtungen einbauen. Aber einfach ein bisschen mit Gewürze ausprobieren. Was man im Ayurveda macht, ist, dass man Ghee, das ist ja das Butterschmalz quasi, das hat im Ayurveda einen extrem hohen Stellenwert. Und ganz typisch ist, dass man Ghee erhitzt, dann Gewürze dazu gibt, die Gewürze anröstet und dann zum Beispiel erst das Gemüse dazu gibt. Das macht einfach lasst die Gewürze auch den Geschmack entfalten, macht auch das Essen bekömmlicher. Und genau, das wäre so mein erster Tipp. Hast du noch einen dazu?
Auf frische und biologische Ware achten. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Die Qualität der Nahrungsmittel spielt eine große Rolle, und es heißt in den klassischen Texten auch, dass es ganz wichtig ist, dass man Essen von einem glücklichen Koch genießt. Das ist dann besonders, besonders gesund.
Wolfgang, du bist eben klassischer Arzt, klassisch ausgebildeter Arzt und tief verwurzelter Ayurveda-Mediziner. Und jetzt könnte man meinen, das sind zwei gänzlich unterschiedliche Welten. Du verbindest die aber. Wo genau ergänzen sich denn diese beiden Welten am stärksten?
Also wenn man mit ergänzen meint, dass das eine besonders das abdeckt und das andere besonders was anderes, muss ich sagen, Ayurveda kennt die Naturgesetze, die Gesetze des Lebens, und hat auch ermöglicht auch die emotionale Nähe zu Patienten. Und die moderne Medizin ermöglicht eben eine chemisch-physikalische Diagnose, die vor 5000 Jahren nicht möglich war. Ja, da haben sie mit Biochemie noch nicht so viel am Hut gehabt, aber die haben halt andere Dinge enorm genau beobachtet, und man hat gesehen, dass bestimmte Naturgesetzmäßigkeiten sich immer wieder auf den verschiedenen Schöpfungsebenen wiederholen und hat die ganz genau beschrieben. Und diese, auf diese Gesetzmäßigkeiten ist die Ayurveda-Medizin aufgebaut.
Und ihr im SOMAMED verbindet das, also du machst einerseits auch die Pulsdiagnose, du schaust dir aber auch das Blutbild an, bei euch kann man eine Infusionstherapie machen, ihr habt so ein Vitalstofflabor. Wie entscheidest du denn da jetzt eigentlich, wer was braucht, oder ist es eher immer eine Kombination aus allem?
Also die meisten Patienten, die zu uns kommen, entscheiden sich für die Kombination. Und ich finde es auch vernünftig, weil es ist so, dass wir zwar sehr reichhaltig zu essen haben, dass aber der Vitalstoffgehalt unserer Ernährung in den letzten 50 Jahren enorm zurückgegangen ist. Ja, also gerade Magnesium, Kalium, Zink und so weiter, diese Mineralstoffe sind um 50-70% weniger in der Nahrung drinnen, auch in der Bionahrung nicht mehr so viel wie früher. Und das sollte man meines Erachtens so alle paar Jahre mal messen und schauen, gibt es denn da ein Defizit? Und dann bei Frauen ist halt das mit Eisendefizit sehr, sehr häufig und es ist schon gut, wenn man das nachmessen kann. Wie weit fehlt's?
Ihr sprecht von menschengerechter Heilkunst. Können Sie mal kurz erklären, was ihr damit meint und was wäre denn eigentlich das Gegenteil davon?
Ja, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen das, was ich angesprochen habe, was ich vom Papa auch gelernt habe, dass man einfach jeden da auch irgendwo abholt, wo er gerade ist, und der Person auch das gibt oder das, dieses Werkzeug gibt, mit der sie jetzt gerade auch was anfangen kann. Und vielleicht in 3 Monaten ist das ein nächster Puzzlestein, was da dazukommt. Ich glaube, dass das schon ein ganz wichtiger Punkt ist. Was wäre das Gegenteil?
Na, was man sieht in der modernen Medizin leider, das ist, dass die Apparate oft zwischen Arzt und Patient stehen. Dass viele Ärzte, hat mir gerade diese Tage ein Patient erzählt, der war mit Überweisung im Krankenhaus, der hat ihn nie angeschaut, der hat nur seine Röntgenbilder angeschaut und hat gesagt, jetzt machen wir das und das und das nehmen Sie ein und dann kommen Sie zur Operation. Ja, der hat sich nicht gesehen gefühlt, dieser Patient. Und für mich ist es so, dass die moderne Medizin unglaublich gut ist im Kampf gegen Krankheiten. Und das ist auch wichtig, weil ja viele Krankheiten existieren. Aber was wir brauchen, ist die Unterstützung in Richtung Gesundheit. Und das ist das, was wir machen. Wir leben es vor und wir helfen unseren Patienten, ihre Gesundheit zu verbessern, ihre Vitalität zu verbessern, die Müdigkeit abzuschütteln durch Kraft, durch Energie, die sie durch die Maßnahmen bekommen, die wir ihnen anleiten.
Und ich glaube, deine vorherige Frage war ja, wie sie moderne Medizin und Ayurveda ergänzt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen die moderne Medizin für Notfälle, für medizinische Themen, also akute Themen auch. Aber die Wurzel ist ja meistens, liegt ja woanders. Und das kann der Ayurveda einfach super gut, diese Wurzel der Krankheit anzupacken, zu beseitigen im besten Fall. Nichtsdestotrotz braucht man das Akute. Und auch, vielleicht magst du da noch ganz kurz was sagen, auch mit den Nebenwirkungen. Also
ja, gibt natürlich, wir haben auch viele Patienten, die eingreifende medizinische Maßnahmen über sich ergehen lassen müssen, Chemotherapie, Bestrahlung, Operationen. Und was wir machen können, ist einfach da die Nebenwirkungen mildern und die Vitalität stärken, dass man so eine Behandlung auch besser durchstehen kann. Weil viele müssen ja abbrechen, weil sie es gar nicht aushalten. Wir haben immer wieder Patienten, die locker durch eine Chemo durchgehen und oft sogar gestärkt daraus hervorgehen. Denke ich gerade jetzt an eine Patientin, die ausschaut wie das blühende Leben und die ist am Ende ihrer Bestrahlungsserie. Ja, und das ist schon schön, wenn man solche Dinge beobachten kann.
Man sieht es ganz klar aus eurem Gespräch, es ist kein Entweder-Oder, nicht nur diese oder jene Methode. Genau. Sind wir da alle schon so weit oder ist es noch ein weiter Weg, bis das wirklich so kombiniert werden kann?
Ich glaube, dass es ein extrem interessanter Weg ist. Also es ist ja es ist doch irgendwie toll, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann und man aus jedem Bereich das rausnehmen kann, was für die Situation am sinnvollsten ist. Ob da jeder schon so weit ist, weiß ich nicht.
Also, ich habe das früher oft erlebt, dass die Patienten beschimpft wurden, wenn sie sogenannte Alternativmethoden zusätzlich angewandt haben, weil das hat sich eigentlich nicht in allen Bereichen, aber doch relativiert. Es wird zumindest zum Teil toleriert und in manchen Bereichen sogar empfohlen,
du sprichst ja jetzt eher die Kollegensicht an, oder wie ist die Patientensicht?
Die Patientensicht ist natürlich viel offener in die Richtung. Ja. Also die Ärzte sehen es oft enger.
Wer unseren Podcast kennt, weiß, so gegen Ende kommen noch zwei Elemente und das eine ist unser Faktencheck. Ich habe da drei Behauptungen, die man immer wieder mal vielleicht hört oder im Netz liest, auf Social Media. Und ihr sagt mir einfach, ist da was dran oder nicht?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Das erste, Ayurveda ist nur etwas für Menschen, die viel Geld haben.
Nein. Es gibt extrem viele kostenlose Maßnahmen. Keine Zwischenmahlzeiten essen, kostet nichts.
Spart Geld.
Viel heißes Wasser trinken, das haben wir bis jetzt noch gar nicht so angesprochen. Das stärkt das Verdauungsfeuer, leitet Ama die Schlackenstoffe aus. Heißes Wasser kostet auch nichts. Eine Ölmassage machen ist extrem wohltuend, aktiviert unser Bindegewebe, entgiftet auch unser Bindegewebe, kostet das Öl, das man sich kauft, also auch die Selbstmassage jetzt. Das heißt, es gibt auch ganz viele Morgenspaziergang, Bewegung im Allgemeinen. Das heißt, es gibt auch extrem viele Sachen, die völlig kostenlos sind.
Haben wir jetzt aus dem Weg geräumt, diesen Mythos?
Und auch, was ich schon gesagt habe, was schon teuer ist, sind diese Panchakarma-Reinigungskuren, die man stationär macht. Und es war mir persönlich ein großes Anliegen, diese Reinigungskuren wirklich jedermann zugänglich zu machen, sodass man das zweimal im Jahr machen kann, wie das die ayurvedischen Texte empfehlen. Und das haben wir auch geschafft. Und wir haben schon über 20.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an unseren ambulanten Detox-Kuren. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Zeichen, dass das angenommen wird.
Okay, das Zweite. Ayurveda ist Wellness, aber keine echte Medizin für ernsthafte Erkrankungen. Noch so eine Behauptung.
Das ist der Standpunkt der Krankenkassen in Österreich. Und deswegen werden Ayurveda-Kuren nur eigentlich in Ausnahmefällen bezahlt von Privatversicherungen. Und es gibt auch sehr viele Wellness-Einrichtungen, das muss man sagen. Sehr viel von Ayurveda, das bei uns bekannt ist, ist über die Wellness-Schiene zu uns gekommen. Aber wir unterscheiden uns in unserem Institut schon sehr davon. Home of Ayurveda, Soma Med ist also wirklich eine medizinische Einrichtung. Und wir haben auch den Anspruch, Medizin anzubieten. Wellness ist sozusagen das Wohlbefinden, das Glücklichsein. Das ist so unser Sahnehäubchen, aber nicht die einzige Methode, die wir anwenden.
Und der Ayurveda wird ja als die älteste Medizin oder das älteste Medizinsystem der Welt bezeichnet. Das heißt, es ist nicht ein altes Wellness-System, sondern die Wellness-Branche hat sie aus dem Ayurveda ein paar angenehme Dinge rausgepickt. Deswegen glaube ich, hat es auch ein bisschen den Wellness-Touch oder ist auch oft als Wellness bekannt, kommt aber eigentlich aus einer anderen Richtung.
Also die ersten zwei Behauptungen sind jetzt widerlegt. Schauen wir, was mit der dritten ist. Wer ayurvedisch lebt, muss konsequent vegetarisch essen.
Ich selber mache es. Mit Ausnahmen wie zum Beispiel Urlaub am Attersee und da gibt es mal ein Fischerl aus dem See. Aber es ist so, dass in den klassischen Texten sehr viele tierische Produkte beschrieben werden in ihrer Wirkung, sowohl als Nahrungsmittel als auch Nahrungsergänzungsmittel, dass der Zusammenhang Vegetarismus und Ayurveda eher aus der Yogaschiene kommt. Das heißt, Yoga hat diese fünf Gebote und eins der Gebote ist Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Und da gehört eben dazu, dass man keine Tiere tötet, um sie dann zu essen. Und davon kommt dieser Vegetarismus im Ayurveda, der sehr verbreitet ist, aber es ist kein Muss.
Und jetzt sind wir wirklich am Ende der Podcast-Folge, nicht von unserer Veranstaltung heute, aber in jeder Podcast-Folge bitte ich auch immer noch um ein Rezept, das uns auch ihr jetzt bitte verschreibt. Und zwar für alle, die sich jetzt denken, ich will mit Ayurveda anfangen. Was könnte denn da so der erste Schritt sein?
Das Rezept.
Ich finde das ja total interessant, weil ein Rezept ist ja dann für alle und wir sagen ja genau, Ayurveda ist nicht für alle oder es ist schon für alle, aber
individuell.
Individuell, genau, also nicht one fits all. Mein Tipp wäre, mir fallen jetzt spontan drei ein, regelmäßig heißes Wasser trinken untertags, wirklich schauen, dass die Hauptmahlzeit zu Mittag ist und auf Zwischenmahlzeiten zu verzichten. Das wären jetzt so meine ersten Schritte, wenn ich sage, ich möchte ein bisschen mehr mit dem Ayurveda machen. Und natürlich, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man auch weiß, warum mache ich Sachen und verstehe. Und da, also Eigenlob, aber ich glaube, da sind unsere Webinare schon sehr hilfreich, weil die Webinare ja nicht nur die Entschlackung beschreiben, sondern man da sehr viel Gesundheitswissen bekommt und wo wir auch Themen über unsere fünf Säulen der Gesundheit, also Ernährung, Entschlackung, Bewegung, Entspannung und Lebensziele besprechen. Und da, glaube ich, versteht man dann einfach ganz viel Hintergründe und kann man sich auch Sachen rauspicken.
Möchtest du da noch was? Verschreibst du uns auch noch was, Wolfgang?
Ja, die fünf Säulen der Gesundheit. Ja. Also so wie Jana das gerade gesagt hat, es sind zwei Gegensatzpaare, entspannen und bewegen. Das heißt, jeden Tag Zeit für Ruhe haben, auch Pausen zu machen in der Alltagsaktivität. Man weiß, dass so der Biorhythmus alle 90 Minuten eine kurze Pause verträgt. Und wenn man körperlich aktiv ist, kann man eine Pause im Sitzen oder liegend ruhend machen. Und wenn man geistig aktiv ist, wäre zumindest alle 90 Minuten wichtig, mal aufzustehen, sich ein paar Mal zu bewegen, ein paar Kniebeugen oder zumindest der Gang zum WC oder Wasser holen oder sonst irgendwas, um sich ein bisschen zu bewegen. Also Entspannung ist wichtig, Bewegung ist wichtig, das sind die zwei Gegensatzpaare. Und auf Ernährung achten, bewusst essen, bewusst kauen, das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, weil durch den Geschmack der Nahrung spüren wir letztlich auch, was tut mir gut und was tut mir nicht gut.
Und
also gutes Kauen.
Gut gekaut ist halb verdaut.
Das ist auch sowas, das man schon ewig kennt, aber es hat absolut nicht an Bedeutung verloren.
Und wir empfehlen natürlich Entschlacken, ist ganz klar. Und Lebensziele heißt, sich immer wieder mit sich selber beschäftigen. Das, was ich tue, passt das zu mir, meine Umgebung, mein Tun, mein Beruf und so weiter. Ja, liebe ich, was ich tue.